Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Es weihnachtet mal wieder. Zeit für viele Kälte, Kitsch und Kommerz an einem gepflegten Karibikstrand hinter sich zu lassen. Es gibt derzeit pro Jahr über 1,2 Milliarden internationale Reisen. Bis 2030 sollen es 1,8 Milliarden sein. Reisen als Konsumgut. Unsere Spanien-Korrespondenten haben im Sommer letzten Jahres Mallorca besucht. Hören wir mal rein.
Hier in dieser Halle beginnen die Ferien. Für so ziemlich alle Mallorca-Urlauber. Die Ankunftshalle im Flughafen von Palma de Mallorca. Jetzt im Sommer schieben sich Menschenmassen durch den Saal. Am letzten Juliwochenende hat der Flughafen Palma einen neuen Rekord verzeichnet. Zum ersten Mal wurden 180.000 Passagiere abgefertigt. An einem einzigen Tag. Der Touristenansturm habe die Atmosphäre in seiner Straße sehr verändert, sagt Pera. Große Ketten hätten alteingesessene Läden verdrängt, die Mieten nicht mehr bezahlen konnten. Sicher, es sei schön, dass Touristen nach Palma kommen und die Stadt beleben, aber es dürfe eben nicht zu viel werden.
Wenn mich jemand fragt, was das typische Geräusch meiner Straße ist, dann muss ich sagen, der Lärm der Rollkoffer auf dem Pflaster ab 6 Uhr morgens. Das ist wirklich so, ziemlich vielsagend, oder?
Ziemlich vielsagend. So klingt Urlaub auf Mallorca im vergangenen Jahr. Zu Gast im Studio ist heute Laura Jäger, Referentin für Tourismus und Entwicklung bei Brot für die Welt in Berlin und dort Leiterin der Arbeitsstelle Tourismuswatch. Guten Tag.
Hallo.
Urlaub auf Malle, eine Option auch für Sie?
Für mich persönlich kommt das eher nicht in Frage, denn mich würden allein diese Touristenmassen während der Hauptsaison schon abschrecken.
Das heißt, Sie waren da noch nie?
Ich war noch nie auf Malle, nein.
Okay. Wir wollen ja heute mit Ihnen über die Grenzen des Wachstums im Tourismus sprechen, über ein Phänomen, das unter dem Begriff Overtourism nicht nur in Fachkreisen schon lange geläufig ist. Was ist die Aufgabe von Tourismus Watch, wo Sie arbeiten in diesem Zusammenhang?
Tourism Watch setzt sich für einen sozial- und umweltverträglichen Tourismus ein. Wir sind überzeugt davon, dass der Tourismus wichtige Impulse für nachhaltige Entwicklung setzen kann, indem er zum Beispiel die Wirtschaft ankurbelt, Jobs schafft, aber eben auch Menschen aus allen möglichen Kulturkreisen zusammenbringt. Allerdings bringt er auch Probleme mit sich. Tourism Watch schafft Bewusstsein für die Schattenseiten des Tourismus, wenn zum Beispiel Bauern in Costa Rica buchstäblich das Wasser abgegraben wird, um Swimmingpools zu füllen, wenn Fischer in Sri Lanka den Zugang zum Strand verlieren, weil dort Hotelanlagen gebaut werden oder weil Kinderarbeit und Ausbeutung im Tourismus ein weit verbreitetes Phänomen sind. Kurz, der Tourismus kann die Menschen also vor große Herausforderungen stellen und sie sogar in ihrer Existenz bedrohen. Aber es gibt auch Alternativen. Das heißt, wir sensibilisieren Reisende dafür, welche Auswirkungen ihr Reiseverhalten haben kann. Aber wir geben auch Tipps und Hinweise, wie man stattdessen fair reisen kann. Gleichzeitig suchen wir den Dialog mit den Tourismusunternehmen. Wir fordern von ihnen, dass sie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, dass sie die Rechte der Menschen vor Ort aktiv schützen, dass sie aber auch weniger Ressourcen verbrauchen und faire Arbeitsbedingungen schaffen. Das heißt letztendlich, wenn man umdenkt und alle an einem Strang zieht, sodass der Tourismus den Menschen vor Ort nicht schadet, sondern im Gegenteil ihnen sogar nützt, dann kann der Tourismus ein wichtiges Instrument für nachhaltige Entwicklung sein.
Und wie viele Menschen kommen da so pro Woche auf Sie zu?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir kriegen diverse Anfragen. Wir kriegen gerade seitdem das Thema Overtourism in aller Munde ist, vermehrt Medienanfragen dazu. Wir arbeiten aber vor allem in Dialogformaten mit Unternehmen, mit politischen Entscheidungsträgern zusammen. Wir sind da sehr aktiv, auch in zivilgesellschaftlichen Netzwerken. Also das ist ein bunter Strauß an Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten.
Wenn wir mal nach Europa schauen, auf Städte, die vor allem von Overtourism betroffen sind, wie zum Beispiel Rom, Dubrovnik, Reykjavik, Amsterdam, Venedig oder Barcelona, sind das Orte, an die man heute als Tourist noch bedenkenlos reisen kann? Wenn Sie sagen, Sie üben in Ihrem Verein so eine Art Beraterfunktion aus, sagen Sie auf keinen Fall Venedig?
Ich glaube, bedenkenlos sollte man eigentlich fast nirgendwo hinreisen. Aber wenn man sich der Problematik bewusst ist, die zum Beispiel auch in solchen Städten zu finden ist, dann kann man natürlich versuchen, Lösungen zu finden. Also hier in Europa nehmen wir die Folgen von Overtourism ganz bewusst wahr. Wir bekommen sie teilweise am eigenen Leib mit, weil zum Beispiel mehr Touristen in unseren eigenen Kiezen unterwegs sind oder weil unsere Miete steigen. Aber was wir uns häufig nicht so bewusst machen, ist, dass Overtourism auch außerhalb der europäischen Hauptstädte ein Problem ist. Also das Tourismuswachstum auf Costa Rica beispielsweise führt eben dazu, dass die Wasserknappheit steigt und die Ernten der Bauern in Gefahr sind. Das bedeutet jetzt nicht per se, dass man da überhaupt nicht mehr hinreisen sollte, aber man muss sich im Vorfeld Gedanken machen. Wenn ich zum Beispiel nach Costa Rica fahre, am Meer, brauche ich da überhaupt einen Pool? Oder muss es wirklich Venedig während der Hauptsaison sein? Vielleicht habe ich als Tourist auch eine viel bessere Erfahrung, wenn ich im November reise, dann ist es vielleicht nicht so warm, aber ich schiebe mich auch nicht mit Massen von anderen Leuten über den Markusplatz.
Stichwort mit den Massen schieben. 3 Tage New York zum Schnäppchenpreis, 1 Woche Singapur, 1 Kurztrip nach Bali. Da ist man ja in der Regel auch gerade an Weihnachten auch nicht alleine unterwegs. Und das Ganze dann bitte alles billig, billiger, am billigsten. Dieses Konsumieren als Lebensstil betrifft ja nicht nur das Reisen. Kurieren Sie da nicht an den Symptomen statt an den Ursachen?
Heute wird das Reisen immer billiger und bequemer. Wir reisen immer häufiger, weiter und kürzer. Und auch die Unternehmen suggerieren uns, dass wir eigentlich dieses Lifestyle-Phänomen von Reisen brauchen, um glücklich zu sein. Aber ich denke, dass Reisen eigentlich die perfekte Gelegenheit bieten, um aus dieser Konsumwelt und aus unserem stressigen Alltag auszusteigen, um nochmal zu entschleunigen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt beim Reisen, dass man mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommt, dass man nicht von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten hastet, sondern dass man auch Zeit für Unvorhergesehenes einplant und sich wirklich auf den Moment einlässt. Dann gewinnt man neue Einblicke hinter die touristischen Kulissen und das bildet ungemein und erweitert den eigenen Horizont.
Und am Horizont sehe ich dann schon die Flieger kreisen. Ist Reisen mit dem Flugzeug in ferne Länder aus Ihrer Sicht schon per se verwerflich?
Die Anreise mit dem Flugzeug ist natürlich die Achillesferse einer jeden Reise. Die Klimawirkung vom Tourismus lässt sich auf keinen Fall wegdiskutieren. Fliegen ist bei weitem die klimaschädlichste Form der Mobilität. Gleichzeitig muss man sich bewusst machen, dass ungefähr nur 5-10% der Weltbevölkerung jemals in einem Flugzeug saß. Das sind natürlich aber gerade diejenigen, die die Folgen des Klimawandels nicht zu spüren bekommen, sondern die spüren gerade die Menschen, die selber noch nie in einen Flieger gestiegen sind. Das heißt, Fliegen ist letztendlich auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach Flüge, wo immer möglich, auf jeden Fall vermeiden. Dort, wo es Alternativen gibt, auf nachhaltigere Mobilitätsangebote zurückgreifen. Das ist natürlich bei Fernreisen nicht unbedingt möglich. Deswegen gilt grundsätzlich lieber selten eine Fernreise übernehmen, dafür aber länger bleiben. So als Faustregel kann man sich daran orientieren, dass man für einen Flug von bis zu 1000 Kilometer Distanz ungefähr mindestens 8 Tage bleiben sollte. Bei einer Flugdistanz über 2000 würde ich dazu raten, mindestens 2 Wochen vor Ort zu bleiben.
Das eine ist, was wir selber berücksichtigen können bei solchen Reisen. Das andere ist, dass die betroffenen Länder, Inseln und Städte, nicht nur Mallorca und Barcelona, beginnen sich zu wehren gegen die Fluten von Touristen. In Machu Picchu in Peru wird der Zugang zu den Ruinen beschränkt. Norwegen will die Zufahrt zu den Fjorden für Kreuzfahrtschiffe sperren. In Thailand gibt es Inseln, die während der Hochsaison für den Tourismus gesperrt werden. Tourists go home, ist das der richtige Weg?
Ich halte es auf jeden Fall für dringend nötig, dass wir Tragfähigkeitsgrenzen für die einzelnen Zielgebiete festlegen. Wir müssen uns auf jeden Fall abkoppeln von diesem komplett ungebremsten Wachstum. Also überall dort, wo Overtourism schon zum Problem geworden ist, da denke ich, kommt man ohne rigorose Beschränkung eigentlich nicht weiter. Da muss man jetzt erstmal gucken, dass man schlimmeren Schaden verhindert und auch den lokalen Bewohnern, aber auch der Natur wieder Raum gibt, sich zu erholen. Letztendlich ist aber zum Beispiel nur die gezielte Besucherlenkung oder auch hier mal ein bisschen weniger Kreuzfahrtschiffe in bestimmte Buchten lassen, eher ein Rumdoktern an Symptomen. Eigentlich muss man viel früher ansetzen und man muss gucken, dass man die Bewohner nicht nur mit den negativen Folgen des Tourismus allein lässt. Statt auf große Strukturen zu setzen, müsste man eher einen kleinteiligen Tourismus entwickeln und man müsste eben auch durch Bürgerbeteiligung sicherstellen, dass die Einwohner diesen Tourismus direkt steuern können, dass sie auch sagen können, wann es zu viel ist.
Die dahintersteckende Frage ist doch, wie können die Bedürfnisse der Touristen befriedigt werden, ohne dass übermäßig Ressourcen verschlissen werden und die Bevölkerung belastet wird? Ist das ein unlösbarer Konflikt aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, was hilft, ist, dass man sich vor Augen führt, dass man die Menschen in den Mittelpunkt stellen muss. Also die Menschen, die in den Zielgebieten leben, ihre Rechte und Bedürfnisse. Denn schließlich findet der Tourismus ja unmittelbar vor ihrer Haustür statt. Das heißt, sie müssen den Tourismus mitgestalten. Das ist der eine Aspekt. Und dann geht es aber auch darum, dass wir nicht immer nur weiteren Wachstumsrekorden im Tourismus hinterher eifern, sondern dass wir eben den Tourismus daran messen, inwieweit er tatsächlich zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt, inwieweit er zum Beispiel soziale Gerechtigkeit fördert, Menschen- und Arbeitsrechte schützt oder aber wie man das Problem der Klimagerechtigkeit in den Griff bekommen kann und wie man das Tourismuswachstum letztendlich vom Ressourcenverbrauch entkoppeln kann.
Die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Informationen zum nachhaltigen Reisen waren das von Laura Jäger, Referentin für Tourismus und Entwicklung bei Brot für die Welt. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.